Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. In Berlin tagte heute der Aufsichtsrat der Berlinale unter Vorsitz von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Auf der Tagesordnung die mögliche Ablösung der Berlinale-Chefin Trisha Tuttle. Sie ist noch im Amt. Wir sprechen gleich darüber. Außerdem über den neuen Film von Jim Jarmusch, Father, Mother, Sister, Brother. Und wir berichten von einer Diskussion von Künstlerinnen und Künstlern zur Lage im Iran. Trisha Tuttle ist weiter im Amt, aber um die Berlinale und ihre Leitung ist heute weiter gestritten worden. Kurzer Rückblick, gestern haben wir schon über einen entsprechenden Bericht der Bild-Zeitung gesprochen, in der die Entlassung von Tuttle vorhergesagt wurde. Aus Reihen der CDU gab es heute entsprechende Forderungen und auch Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner meldete sich mit Kritik zu Wort und sagte, die Berlinale dürfe keine Bühne für Antisemitismus, Israelfeindlichkeit und Judenhass sein. Der syrisch-palästinensische Filmemacher Abdallah Al-Khatib hatte der Bundesregierung in seiner Dankesrede vorgeworfen, Partner des Völkermords in Gaza zu sein. Hamburgs Kultursenator Carsten Broster, zugleich Präsident des Deutschen Bühnenvereins, stellte sich heute hinter Trisha Tuttle, genau wie der Deutsche Kulturrat und der PEN Berlin. In einem offenen Brief meldeten sich mehr als 700 Filmemacherinnen und Filmemacher zu Wort. Sie sehen durch die Kritik an Tuttle die Unabhängigkeit der Berlinale gefährdet. Auch die Regisseurin Caroline Link.
Das macht irgendwie keinen guten Eindruck. Es gibt dieses große Thema auf der Berlinale dieses Jahr und schon seit einiger Zeit. Wie verhält sich unser Land? Wie verhalten wir uns in unseren filmischen Äußerungen, aber auch unsere Politiker zum Gaza-Israel-Konflikt? Und wir hatten dann das Gefühl, dass Trisha Tuttle nun nicht diejenige ist, die diesen Preis zahlen sollte. Also ich finde, sie hat sich während des Festivals wirklich sehr gut verhalten. Sie hat versucht zu sagen, dass wir diesen Konflikt nicht mit einfachen, simplen Statements gerecht werden können. Und das hat sie sehr gut gemacht.
Die Regisseurin Caroline Link heute im Deutschlandfunk. Unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus beobachtet die Debatte um die Berlinale. Katja, Trisha Tuttle ist sicher beschädigt durch diese Debatte. Aber es gibt heute auch Kritik an Wolfram Weimer. Der nämlich habe die Berlinale beschädigt. Stimmt beides?
Tja, ich bin da so ein bisschen vorsichtig mit dem Wort beschädigt. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie zehnmal sagen würde, in der Sendung Kultur heute auf dem Deutschlandfunk, da hat Antisemitismus und Judenhass keinen Platz, dann würde ja irgendwann doch was an der Sendung hängen bleiben. Dann frage ich mich schon, warum zum Beispiel Wolfram Weimer seine Parteifreunde da und Freundinnen nicht zurückpfeift und sagt, nein, ich stehe zu Trisha Tuttle. Also warum er das nicht dementiert und auch nicht dementiert, was in der Bild-Zeitung stand, nämlich, dass er sie loswerden will. Und es wurde ja auch gestern schon klar, dass er offenbar einen Neustart von ihr verlangt hat. Und dann kann man sich auch fragen, wenn ich von jemandem, der ein so politisiertes Festival hinter sich hat, der sozusagen in ein Tsunami von offenen Briefen und Vorwürfen geriet und das auch gut bewältigt hat, wenn ich so jemanden dann frage, jetzt lass uns doch mal danach einen Neustart machen und das offenbar mit unerfüllbaren Forderungen verbunden hat, mit mehr Stars, das geht einfach nicht angesichts der Übermacht von Cannes und Venedig, mit einer Verlegung in den Sommer, da haben sich schon Trisha Tuttles Vorgänger und Vorgängerinnen die Zähne dran ausgebissen und dann mit der Forderung auch noch, das Feste möglichst weniger politisch und ruhiger zu machen, dann kann man auch sagen, wurde vielleicht jemand in eine Aufgabe gedrängt. Deswegen hat er auf jeden Fall vielleicht nicht gewusst, was da auf dem Spiel steht, Wolfram Weimer.
Wenn wir nochmal auf gestern Abend zurückgucken, die Art, wie die Bild-Zeitung das gestern dargestellt hat, die ist ja ziemlich reißerisch. Unter einem Bild von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer stand, hat genug vom Antisemitismus auf der Berlinale und er sei mit Tuttle, steht da übereingekommen, dass es mit ihr nicht weitergehen könne. Tuttle wurde demonstrative Propaganda unterstellt, weil sie auf einem Foto zu sehen ist mit der Crew des Films Chronicles from the Siege. Da tragen viele eine Kufia und es gibt eine Palästinenserflagge. Das hat den Charakter einer Kampagne, könnte man sagen, die Tuttle aus dem Amt bringen könnte.
Ja, vielleicht muss man erst noch mal auch daran erinnern, bei den 1000 Filmschaffenden oder Tausenden auf der Berlinale wird es immer Menschen geben, mit deren Einstellung wir nicht einverstanden sind und die uns vielleicht auch empören. Und das müssen wir dann auch aushalten, dass sie vielleicht einen Preis gewinnen, etwas sagen. Und zu diesem Foto, bei dem Trisha Tuttle bei der Premiere von Chronicles Under the Siege zu sehen war, dazu muss man sagen, dass eine Festivaldirektorin üblicherweise mit Crews für solche Premierenfotos posiert. Da hat jemand eine Flagge hochgehalten, die aber hierzulande nicht verboten ist. Und die Bild Bild-Zeitung schrieb dann, das sei eine demonstrative Propaganda oder ein demonstratives Propagandafoto und verwendete dabei den Fotocredit Berlinale. Und da muss man so genau hinschauen, denn wenn man das so macht, dieses Foto wurde von der Berlinale nicht verbreitet, dann ist es eine Falschbehauptung und das ist auf mindestens, kann man sagen, ja, nimmt die Züge einer Kampagne, einer medialen an.
Jetzt gibt es diese Kritik von Teilen der CDU eben heute, von der Bild-Zeitung, auch von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Auf der anderen Seite aber auch viel Unterstützung für Trisha Tuttle. Wie schätzt du ihre Arbeit ein?
Naja, wenn man sich dieses Festival mal anschaut, bei dem man sich ja kaum traute, ihr Programm zu kritisieren, das gehört ja eben auch dazu, weil sie so unter Beschuss war, da muss man doch sagen, dass sie sich dafür, dass sie so zwischen die Fronten geraten ist, zwischen dem ewigen Antisemitismusverdacht seit der Abschlussveranstaltung 2024 und jetzt der Forderung mit offenen Briefen, dass sich das Festival gegen den Gaza-Krieg positionieren solle, dass sie sich da wirklich toll geschlagen hat mit Statements, mit einer ausführlichen Erklärung auf der Website, mit Interviews, mit persönlichen Stellungnahmen auf der Abschlussveranstaltung, wo sie sich wirklich positioniert hat, auch gegen Hass und Slogans. Da muss man doch sagen, dass sie eine gute Arbeit geleistet hat und die muss man doch eigentlich nur belohnen, erstmal, bevor man einen Neustart fordern könnte.
Katja Nikodemus, gleich sprechen wir mit ihr noch über den neuen Film von Jim Jarmusch, Father, Mother, Sister, Brother, der heute in die Kinos kommt. Auf der Berlinale, da hatte auch der Film Roja der iranischen Friedensnobelpreisträgerin Manas Mohammadi Premiere. Das Drehbuch dazu hat Mohammadi im berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran geschrieben. Inzwischen lebt sie im Exil wie viele Künstlerinnen und Künstler aus dem Iran, denn der Druck dort ist groß. Nach den Protesten zunächst gegen die wirtschaftliche Lage hat das Regime mit bisher ungeahnter Gewalt zurückgeschlagen. Möglicherweise gibt es mehrere Zehntausende Opfer, das ist gar nicht genau zu ermitteln. Derzeit laufen erneut Verhandlungen zwischen iranischen Regierungsvertretern und den USA, die eine gewaltige Streitmacht zusammenziehen im Nahen Osten. Stürzt jetzt das Mullah-Regime? Wie kann es überhaupt weitergehen im Iran? Darüber diskutierten gestern Abend in Berlin Exil-Iranerinnen und Iraner aus Journalismus und Kunst. Cornelius Willenkemper war dabei.
Der in Deutschland geborene iranischstämmige Autor Navid Kermani ist sich sicher. Nie zuvor war die Spaltung der iranischen Gesellschaft zwischen Traditionalisten und Reformern, zwischen einer säkularisierten Jugend und den religiösen Führern tiefer als jetzt. Das Momentum einer Revolution wie einst 1979, als der Schah gestürzt wurde und die religiöse Elite die Islamische Republik ausrief, sieht er gleichwohl nicht.
Wir sehen auf allen Ebenen der Gesellschaft, und zwar in der Literatur, im Film, Jahr für Jahr bei der Berlinale, die unglaublichsten Filme, die aus Iran kommen, die unerhörtesten Bücher, die aus Iran kommen. Wir sehen eine Gesellschaft, die einfach nicht akzeptiert, dass sie von der Welt abgeschnitten ist. Und das ist ein Prozess, der findet auf allen Ebenen statt. Und insofern würde ich nicht sagen, es ist eine Revolution in dem Sinne wie 79. Die Fahnen werden hochgezogen, der und der fliegt aus dem Land, ein anderer kommt. Aber es ist ein Prozess, der die Gesellschaft viel stärker umwälzt als 79.
Vor vollbesetzten Reihen des großen Senatssaals in der Humboldt-Universität scheute Kermani weder Superlative noch Rebellionspathos. Fast vier Jahrzehnte islamischer Diktatur habe die Iranerinnen zu den selbstbewusstesten Frauen der Welt gemacht und die iranische Gesellschaft zu der am wenigsten religiösen im Nahen Osten. Dass das nur eine Seite der Wahrheit ist, zeigen freilich die Massenfeierlichkeiten zum 47. Jahrestag der Islamischen Revolution vor wenigen Tagen. Differenzierter schätzte Parastu Foruha die Lage ein. Die Künstlerin verließ 1998 ihr Land, nachdem ihre Eltern, zwei intellektuelle Dissidenten, einem Mordanschlag zum Opfer gefallen waren. Wie jedes Jahr reiste Foruha auch im vergangenen November nach Teheran, um in ihrem einstigen Elternhaus eine Gedenkzeremonie abzuhalten.
Bei der letzten Reise konnte ich sogar der Passkontrolle ohne Kopftuch passieren. Das ist in der Islamischen Republik undenkbar gewesen vor ein paar Jahren. Und es ist Kampf, alltäglicher Kampf. Viele von Frauen wurden tagtäglich belangt. Die mussten Geldstrafen zahlen, die wurden angehalten, die wurden zusammengeschlagen und trotzdem haben sie davon nicht gelassen. Die Gesetze wurden aber nicht verändert.
Parastu Foroha setzt auf zivilen Widerstand. Die Vorstellung, das Regime werde nun angesichts der Krise in einem revolutionären Umbruch hinweggefegt, hält sie für zu einfach. Denn anders als bei den Protesten vor 3 Jahren unter dem zukunftsweisenden Motto »Frau, Leben, Freiheit« sei die Stimmung im Lande gegenwärtig von Wut und Ratlosigkeit geprägt. Dynamischer und explosiver schätzt dagegen Nathalie Amiri die Lage ein. Die Journalistin und langjährige ARD-Korrespondentin in Teheran ist überzeugt, dass das Mullah-Regime nie zuvor so fragil war wie heute. Die deutliche Unterlegenheit im Krieg mit Israel im Juni 2025 und die Tötung des Hamas-Chefs Ismail Haniyeh in Teheran durch den Mossad habe dem Regime tiefe Demütigungen zugefügt. Die brutale Unterdrückung der Proteste vor wenigen Wochen habe dann einen unumkehrbaren Kippmoment ausgelöst, so Amiri.
Ich glaube, das war der strategisch schlimmste Fehler des Regimes, dieses Massaker zu begehen. Weil das wird die Bevölkerung nicht mehr verzeihen. Und dass seit 4 Tagen wieder an den Universitäten protestiert wird, in diesem kurzen Abstand, und die Straßen sind gepackt voll von Sicherheitskräften, und trotzdem sind sie auf die Straße gegangen, weil ihre Kommilitonen und ihre Freunde und ihre Familienangehörigen einfach abgeschlachtet wurden, dass sie jetzt kein Pardon mehr kennen. Es gibt nur noch, so empfinde ich es und das, was ich sehe, den Kampf nach vorne.
Die Einschätzungen, ob, wann und wie das Mullah-Regime fallen wird, gingen also auseinander. Navid Kermani appellierte in einem emotionalen Appell an Medien und Weltöffentlichkeit, dem Iran mehr Aufmerksamkeit zu schenken, denn das Vergessen sei die Überlebensstrategie des Regimes. Der Abend in der Humboldt-Universität sendete also ein Signal aus, dessen Wirkung auch davon abhängen wird, ob die US-Regierung in Genf einen Deal mit den iranischen Machthabern schließt.
Cornelius Hüllenkämper über ein Podium zur Zukunft des Iran in Berlin. Und jetzt nochmal unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus. Heute kommt der Film von Jim Jarmusch, der aktuelle, in den Kinos, der bei den Filmfestspielen in Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet wurde. Father, Mother, Sister, Brother heißt er. Es ist Jarmuschs Film nach 6 Jahren Pause. Und der Titel, Katja, klingt ja wie eine Aufzählung der Mitglieder einer Familie. Aber es geht wahrscheinlich allgemeiner um familiäre Konstellationen, richtig?
Ja, dieser Film besteht aus 3 Kapiteln oder Episoden, die sich schon alle mehr oder weniger um misslungene oder latent spannungsgeladene Familientreffen drehen. Und in der ersten Episode, da besucht zum Beispiel ein Geschwisterpaar, gespielt von Adam Driver und Mayim Bialik, seinen Vater in einem abgelegenen Haus am See. Dieser Vater, gespielt von Tom Waits, der scheint irgendein Spielchen zu spielen. Zum Beispiel hat er offenbar Geldprobleme, trägt aber eine sehr teure Uhr, die er immer wieder zu verdecken versucht. Und es liegt so eine belegte Stimmung in der Luft zwischen der Fürsorge der Kinder, also ich sag nur Spaghetti-Soße mit eingeraspeltem Käse, und dann dem Auftritt des Vaters, der sich bedürftiger gibt, als er ist. Und in der 2. Episode, da besuchen eben auch 2 Töchter, Vicky Creeps und Kate Blanchett, ihre Mutter, gespielt von Charlotte Rampling. Einmal im Jahr findet der Besuch statt und so läuft er auch ab. Die Mutter telefoniert vor der Ankunft der Töchter mit ihrem Therapeuten. Und in der 3. Episode treffen sich Zwillinge in Paris, ja, im Apartment der Eltern, die offenbar bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kamen. Das ist die schwächste Episode in dieser doch sehr interessanten familiären Versuchsanordnung von Jim Jarmusch.
Bei Jim Jarmusch weiß man ja von seinen Episodenfilmen, dass das zwar einzelne Teile sind, aber die dann doch miteinander verflochten werden, sodass sich insgesamt dann auch so eine gegenseitige Bespiegelung ergibt. Ist das hier auch so?
Na, einmal sind sie schon, ja, verbunden durch die Tatsache, dass die Eltern hier den Ton angeben, obwohl diese Generation in allen 3 Episoden ja leise zurückhaltend ist oder eben schon im Himmel schwebt oder auch passiv-aggressiv ist, wie Charlotte Ramplings Mutter, die ihren erwachsenen Töchtern immer wieder, ja, die sie versucht einzuschüchtern in ihrer Kontrollwut am Tisch, kein Handy auf dem Tisch. Und außerdem amüsiert sich hier Jim Jarmusch eben mit so verbindenden Mini-Leitmotiven. Also in allen 3 Geschichten ist zum Beispiel die Rede von einem Onkel Robert, über den man überhaupt nichts erfährt. Und in allen 3 Episoden tragen die Figuren ähnliche Farben. Also gedecktes Rot auf Mantel, Kleid, Pullover, das spielt eine gewisse Rolle. Also die Farben sprechen miteinander und die Episoden untereinander eben auch.
Die Filme von Jim Jarmusch sind normalerweise ziemlich ruhig, fast ein bisschen lakonisch, könnte man sagen. Da passiert nicht so viel, da wird nicht geschrien, da gibt's keine große Handlung. Das findet meistens in den Gesichtern statt, was da passiert. Ist das hier auch so?
Ja, also dieses ruhige episodische Erzählen, das schafft ja eben Freiraum für solche Blicke auf die Gesichter. Und das ist ja so ein Markenzeichen von Jim Jarmusch. Also zum Beispiel in Night on Earth, ich glaube, es war Anfang der 90er, eben 5 Taxifahrten in 5 Städten oder in Broken Flowers. Bill Murray als alternder Liebhaber auf der Suche nach seinen ehemaligen Freundinnen, 5 Episoden. Und diese episodische Musikalität, ja, die den Blick fürs Präzise, fürs kleine Detail öffnet, die sorgt allein schon für eine gewisse Lakonie, auch der wiederkehrenden Wörter und Refrains, auf die man dann eben achtet. Also in der ersten Episode zum Beispiel, da bietet Tom Waits als Vater seinen Kindern Wasser an und von draußen hört man die ganze Zeit den Hahn tropfen. Und in diese lakonischen Zwischenräume, da tritt natürlich die Frage, ist das Haus in einem schlechten Zustand oder hat er den Hahn extra offen gelassen, um den Eindruck zu erzeugen, das Haus, ja, bräuchte Reparaturen und er bräuchte vielleicht Geld.
Das Ganze hat eine Starbesetzung. Adam Driver, Charlotte Rampling hast du schon erwähnt und Tom Waits, wahrscheinlich schon allein deswegen lohnend.
Also wirklich, ich meine, jede dieser Episoden ist ja ein Szenario der Fremdheit und Entfremdung. Und in der ersten Episode, ich muss wirklich sagen, Tom Waits spielt wirklich großartig dieses mysteriöse Gravitationszentrum namens Vater. Und auch die mittlere Episode, die ist einfach schauspielerisch grandios angesichts des gedeckten Teetisches der Mutter, eben gespielt von Rampling. Da sieht man dann, wie deren Autorität wirklich die Körper der Töchter erfasst hat. Also Kate Blanchett, die die Spießigkeit der Mutter in ihrem Habitus übernommen hat. Und Vicky Krebs, die ja den ewig pubertierenden Freak mit bunten Haaren spielt und trotzdem ganz unsicher ist in dieser Rebellion. Also auch schauspielerisch ist der Film wirklich ja, ein präzises Kammerspiel in 3 Akten.
Father, Mother, Sister, Brother von Jim Jarmusch. Vielen Dank, Katja Nikodemus. Das Amsterdamer Van Gogh Museum, das widmet sich in seiner aktuellen Ausstellung der Farbe Gelb. Die ist für Van Gogh sehr zentral gewesen. Seine Sonnenblumen zum Beispiel, die berühmten, sind fast ausschließlich mit Gelbtönen gemalt. Aber auch andere Künstler setzen auf Gelb bis in die Gegenwart. Denn Gelb ist, naja, zum einen schon mal die Farbe der Sonne, aber vor allen Dingen eine Farbe, die Licht in die Bilder bringt. Mehr als Van Goghs Lieblingsfarbe heißt die Ausstellung, die aber auch Kunst von Zeitgenossen, Vorläufern und Gegenwartskünstlern zeigt und natürlich von Van Gogh ausgeht, berichtet Kerstin Schweighöfer.
Den Auftakt machen die Sonnenblumen, genauer gesagt die Version aus dem Amsterdamer Van Gogh Museum. Eine gelbe Vase vor gelbem Hintergrund auf einer gelben Tafel mit gelben Blumen. In einem seiner Briefe schrieb Vincent van Gogh:
Ich setze alle Energie ein, um die Goldtöne und die Blumentöne miteinander verschmelzen zu lassen.
Ein Bild fast ausschließlich in den Tönen einer einzigen Farbe. Dazu braucht es Mut. Erst recht, wenn es um Gelb geht. Denn Gelb hat seine Tücken, das hat schon Goethe in seiner Farbenlehre beschrieben. Gelb komme dem Licht am nächsten als die Farbe der Wärme, Heiterkeit und Reinheit. Andererseits erklärt der niederländische Van Gogh-Experte Edwin Becker:
Das sagt Goethe auch allein sein Kleurelehre.
Es kann leicht ins Gegenteil kippen. Dann erzeugt es eine unangenehme oder sogar beängstigende Atmosphäre.
Für Van Gogh wurde Gelb dennoch zur Lieblingsfarbe in Südfrankreich. Als er in Arles das Licht des Südens entdeckte und die dunkle Farbpalette der braunen Äcker seiner Heimat Brabant für immer hinter sich ließ. 1888 schrieb er an seinen Bruder Theo:
Eine Sonne, ein Licht, das ich mangels eines besseren Wortes nur als Gelb bezeichnen kann. Wie schön Gelb doch ist.
In Arles entstanden weitere berühmte Bilder mit viel Gelb. Man denke an die Kornfelder, das gelbe Haus. Die Kuratorin der Ausstellung, Ann Blokland: Es ist eine der Fragen, die uns Museumsbesucher am meisten stellen. Warum benutzte Van Gogh so viel Gelb? So entstand die Idee für diese Schau. Die meisten Exponate stammen von anderen Künstlern. Von Manet, Mondrian, Kandinsky, Signac. Der jüngste heißt Olafur Eliasson und ist mit einer begehbaren Lichtinstallation vertreten. Der älteste ist William Turner mit einer Ansicht von Venedig, übergossen vom Licht der untergehenden Sonne. Gelb war eines der Markenzeichen des britischen Künstlers.
Der wird auch beschuldigt von Schildern mit Mustard.
Kritiker spotteten, Turner male mit Senf und leide am Gelbfieber.
Oh ja, gele Koorts, ja.
Ende des 19. Jahrhunderts wurde Gelb zur Farbe der Avantgarde und stand für Progressivität und Courage. In England galten die 1890er Jahre als Yellow Decade. In Frankreich brachte der Verleger Charpentier Romane mit auffallend gelbem Umschlag heraus. Autoren wie Émile Zola schrieben darin unverblümt über Prostitution, Armut, Alkoholismus. Bücher, die als schockierend und erneuernd galten. Als Statement und Farbakzent tauchen sie auf vielen Gemälden auf. Auch die junge Frau, die erschöpft nach einem Ballbesuch im Abendkleid auf einem Sofa liegt, ein Bild des Spaniers Ramón Casas, hält unübersehbar ein gelbes Buch in der Hand. Kuratorin Blockland. Diese Frau ist modern. Sie liest, was sie will und schämt sich dafür nicht. Für das Bürgertum gehörte es sich nicht, solche Bücher zu lesen. Viele Künstler verbanden Farben mit bestimmten Klängen. Kandinsky komponierte 1909 das Theaterstück »Der gelbe Klang«. Ein Cello klang für ihn dunkelblau, Hörner und Trompeten gelb. Auch auf dieses Phänomen der Synästhesie geht die Ausstellung ein. Studenten des Amsterdamer Konservatoriums haben Bilder musikalisch umgesetzt. Turners Ansicht von Venedig hört sich so an. Und wie riecht Gelb? Auch darauf versucht diese ebenso spielerische wie nachdenklich stimmende Schau eine Antwort zu geben. Mit den Duftkreationen zweier Parfümeure aus dem südfranzösischen Grasse. Mit Duftstoffen wie Bergamott und Jasmin haben sie versucht, Bilder wie die Kornfelder in ein Parfüm umzusetzen. An einer Duftbar kann der Besucher schnuppern. Und in der Tat, das riecht nach Sommer, Sonne und Süden. Anders ausgedrückt, nach Gelb.
Gelb mit allen Sinnen im Amsterdamer Van Gogh Museum. Karin Fischer hat die Kulturmeldung und sie fasst zunächst die vielen Stimmen zum Thema Berlinale zusammen.
Ja, von der überbordenden Unterstützung für Berlinale-Chefin Trisha Tuttle sowohl aus der internationalen Filmbranche als auch aus der deutschen Kulturwelt war hier ja schon die Rede. Tausende sprachen sich gegen ihre mögliche Abberufung aus. Auch Berlinale-Mitarbeitende, deutsche Kulturverbände bis hin zu führenden israelischen Filmschaffenden haben protestiert. Und in ihren Statements geht es immer ums Grundsätzliche. Der Präsident der Deutschen Filmakademie, Florian Gallenberger, sagte in unserem Programm.
Es geht an erster Stelle um ein sehr hohes Gut, nämlich die Kunstfreiheit und die Redefreiheit. Und dieser geschützte Raum, der dadurch definiert wird, ist der Raum, in dem wir unsere Filme machen und in dem wir unsere Filme zeigen. Und das muss geschützt werden. Und das hat nichts damit zu tun, ob mir die Aussagen passen oder nicht passen, die da gemacht werden. Und auch wenn ich ganz anderer Meinung bin als die Aktivisten, die hier angesprochen werden, so glaube ich trotzdem, dass es die Möglichkeit geben muss, diese Sachen zu sagen. Und wir sind zum Glück nicht in Russland oder in China, wo es diese Möglichkeiten eben nicht gibt, diese Sachen zu sagen, ohne dass man danach sanktioniert wird.
Und die Filmemacherin Caroline Link ergänzt in unserem Programm.
Das muss möglich sein auf so einem großen internationalen Festival, dass Äußerungen stehen bleiben und man danach diskutieren kann. Das müssen wir aushalten. Das muss ein Kunstfestival, ein Filmfestival dieser Größenordnung, ein internationales Festival aushalten.
Auch der Präsident des Deutschen Bühnenvereins, Carsten Broster, sieht die Kunstfreiheit und den demokratischen Grundkonsens beschädigt, wenn Staat und Regierung öffentlichen Widerspruch nicht ertragen. Die Akademie der Künste schreibt, Personalpolitik darf nicht zur Vorzensur werden. Der Deutsche Kulturrat fordert indes ausgerechnet Kulturstaatsminister Wolfram Weimer auf, die Zitat Unabhängigkeit der Berlinale vor staatlichen Eingriffen zu sichern. Der Sprecher des PEN Berlin, Dennis Yücel, wird deutlicher. Weimer solle sich nicht zum Totengräber der Berlinale machen, heißt es in einem Statement. Der Choreograf und langjährige Leiter des Tanztheaters der Komischen Oper Berlin, Tom Schilling, ist tot. Er starb bereits Mitte Januar, wenige Tage vor seinem 98. Geburtstag, wie erst heute bekannt wurde. Schilling hatte das Tanztheater im Auftrag von Walter Felsenstein gegründet und mit seinen Choreografien für die DDR-Kompanie weltweit Erfolge gefeiert. Dazu zählen die abendfüllenden Ballette Undine, Wahlverwandtschaften, die Schwarzen Vögel oder seine Einrichtung des Tschaikowski-Klassikers Schwanensee. Er galt als genialer Erfinder, nämlich einer ganz eigenen Bewegungssprache, die auf dem klassischen Ballett wie auf den zeitgenössischen Entwicklungen des Ausdruckstanzes fußte. Neben Kunstpreis und Nationalpreis der DDR bekam er 1994 den Deutschen Tanzpreis für sein Lebenswerk. Wir erfahren heute vom Tod Tom Schillings, weil er selbst es so verfügt hatte. Der südkoreanische Filmregisseur Park Chan-wook wird die Jury der 79. Filmfestspiele in Cannes leiten. Chan-wook hat in Cannes schon mehrfach Preise gewonnen. Dort vergleicht man ihn mit Filmemachern wie Quentin Tarantino, Brian De Palma oder David Fincher, wenn es ums Komponieren von Bildern geht. Die Berufung soll auch die frühe und tiefe Verbundenheit des Festivals mit dem koreanischen Kino abbilden.
Karin Fischer mit den Kulturmeldungen. Dankeschön. Der Besuch des Bundeskanzlers in China, das Tariftreuegesetz und das Urteil zur Einstufung der AfD als gesichert rechtsextrem. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.